ARD. HR2 Kultur. Notenschlüssel. Von und mit Paul Bartholomä. Eine Sendung aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks.
Am Mikrofon Paul Bartholomä. Und wie an jedem Sonntag schicke ich mich an, eine anderthalbstündige Musiksendung zu moderieren. Heute möchte ich Ihnen denjenigen vorstellen, von dem ich glaube, dass er der Erste war, der Musik moderierte. Vor gut 170 Jahren. Sein Name war Hector Berlioz. Und wie machte er das, vor 170 Jahren Musik moderieren? Es klang ungefähr so. Welch ideales Orchester spielt in meinem Inneren. Dumpfe Orchesterklänge, trübe lastende Harmonien, eine klagende Melodie, ein Chor unisono und in Oktaven, die geheimnisvolle Feierlichkeit der Nacht.
Je l'entends. Quelle est donc cette faculté singulière qui substitue ainsi l'imagination à la réalité? Quel est cet orchestre idéal qui chante en dedans de moi? Une instrumentation sourde. Une harmonie large et sinistre. Une lugubre mélodie. Un chœur en unisson et octave, semblable à une grande voix exhalant une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit.
Die Stelle stammt aus dem Monodram Lelio. Und das ist nichts anderes als die Fortsetzung der Fantastischen Sinfonie. Eine Fortsetzung in der Art einer moderierten Musiksendung. Wie gesagt, wohl der ersten moderierten Musikdarbietung überhaupt. Gut ein Jahr vorher, 1830, war die Fantastische Sinfonie entstanden, um die es heute im Notenschlüssel geht. Und die ist genauso abgründig, genauso dämonisch wie der Chor der Schatten aus Hamlet, den Sie eben hörten. Ich will versuchen, Ihnen in den kommenden anderthalb Stunden dieses Standardwerk der Weltliteratur nahezubringen, denn das ist es. Die Fantastische Sinfonie von Hector Berlioz ist die erste moderne Orchesterpartitur im Sinne des 19. Jahrhunderts. Ohne dieses Werk wäre die Geschichte der Orchestermusik anders verlaufen. Das kann man ohne Übertreibung behaupten. Und aus diesem Grund ist die Fantastische Sinfonie seit 1830 bis zum heutigen Tage ein häufiger Gast in den Konzertprogrammen der ganzen Welt. Als Musikliebhaber kommt man an diesem Werk einfach nicht vorbei. Dabei ist es überhaupt nicht zutraulich, im Gegenteil. Es ist die Musik eines Außenseiters und sie handelt vom Außenseitertum, vom Künstler, der mit sich und der Welt im Zerwürfnis lebt, der sich in unbewältigter Liebe verzehrt, der im Opiumrausch das Vergessen sucht, sich wüsten Träumen hingibt und sich doch nach der Idylle sehnt. Die Sinfonie hat ein Ich und dieses Ich balanciert am Rande des Verrücktseins. Ich schicke dies voraus, bevor die Fantastische Sinfonie, die Symphonie Fantastique, zur Gänze erklingen kann, nachher Satz für Satz, in der schönen Aufnahme der Wiener Philharmoniker unter Valery Gergiev. Vorher will ich Ihnen aber noch eine Fotografie zeigen, soweit sie sich im Radio zeigen lässt, aber Sie haben ja Fantasie. Im Paris des 19. Jahrhunderts lebte ein hochberühmter Fotograf mit dem Künstlernamen Nadar. Wer stand nicht alles in Nadars Atelier? Politiker, Künstler, Berühmtheiten der Gesellschaft wie Baudelaire, Rossini, Sarah Bernhardt, Alexandre Dumas der Ältere, Georges Sand und so weiter. Und jetzt, 1863, auch der 60-jährige Hector Berlioz. Und weil Nadar ein wirklich großer Porträtkünstler war, ein Fotograf, der zu Recht zweimal mit PH geschrieben wird, setzte er seinen Gast nicht einfach vor einen Samtvorhang und sagte bitte recht freundlich, sondern er muss sich vorgenommen haben, diesen verrückten Kauz, diesen Hector Berlioz, muss ich regelrecht inszenieren. Er steckte ihn in einen Wintermantel, der viel, viel zu groß war, so groß, dass er Falten warf, pathetische Falten wie eine antike Toga. Und in die viel zu weiten Ärmel musste Berlioz seine Hände stecken wie in einen Muff. So stand er jetzt in seinem mythologischen Wintermantel und blickte am Betrachter vorbei in die Ferne. Sein Fotografiergesicht war visionär und von Weltschmerz erfüllt. Den Atelierhintergrund füllte ein diffuses Nebelgrau. Soweit sind wir doch noch gar nicht. Das war ja schon der vierte Satz der Symphonie Fantastique. Und außerdem, wenn es einen miserablen Klavierauszug gibt, dann war es dieser hier. Berlioz auf dem Klavier, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Auch wenn dieser Klavierauszug von einem Meister wie Franz Liszt fabriziert wurde. Aber auch er scheiterte beim Versuch, die Musik von Berlioz ins Klavier zu holen. Das geht nicht, das passt nicht. Wo andere Komponisten des 19. Jahrhunderts ohne weiteres die Schwarz-Weiß-Zeichnung des Klavierklangs vertragen, wo andere Orchestermusik, sagen wir mal von Schumann oder Brahms, sehr gut und beinahe verdächtig gut auf dem Klavier klingen kann, geht das bei Berlioz überhaupt nicht. Der Mann konnte ja gar nicht Klavier spielen. Fast unglaublich im klavierbesessenen 19. Jahrhundert, aber es war so. Er konnte singen und ein bisschen Gitarre und ein bisschen Flöte, aber nicht Klavier spielen. Sein Instrument war das Orchester, und auf dem spielte er mit einer bis dahin unbekannten Virtuosität. Jetzt steuere ich aber erst einmal den ersten Satz der Fantastischen Sinfonie an. Nur ein kleiner Umweg noch. Ein Umweg über Romeo und Julia. Berlioz war Shakespeare begeistert. Und das war in den 1820er Jahren praktisch jeder junge Mensch in Europa. Mit roten Ohren verfolgte der junge Berlioz die Schauspielkunst, mit der beispielsweise ein Romeo damals geboten wurde. Wahrscheinlich wäre diese Art Shakespeare zu spielen heute unmöglich. Da würde ein Regisseur sofort sagen, bitte nicht so bunt, bitte etwas reduzieren, bitte etwas weniger ekstatisch. Die Schauspieler von damals müssen sehr expressiv gespielt haben. Wir wissen es von dem folgenden einzigartigen Dokument. Es ist die Szene Romeos an der Bahre seiner Julia, wo sie noch einmal die Augen aufschlägt, bevor sie stirbt und bevor sich auch Romeo den Tod gibt. Die aufwühlende Szene vom Tod des Liebespaares. Berlioz fing sie ein und es sieht wirklich so aus, oder es klingt so, als habe er auch die ganze wild gestikulierende Schauspielerei mitvertont. Eine irre Stelle, die sich wirklich nur dann erschließt, wenn man sich die ekstatische Schauspielerei dazu denkt. Romeo an der Bahre Julias. Ich gebe zu, das war eine extreme Stelle. Vielleicht sogar die extremste aus Romeo und Julia, aber sie zeigt, wie unmittelbar dieser Hector Berlioz seine Eindrücke in Musik umsetzte, nahezu 1:1. Vielleicht hilft Ihnen diese Kostprobe von Schauspielern der Musik über den 5 Minuten langen Anfangsteil des ersten Satzes jetzt hinweg. Auch hier wird eine Szenerie ausgemalt. Mit der Hauptperson, dem jungen Künstler, der sich in einem traumzerquälten Schlaf im Bett wälzt. Hören Sie ja nicht die langsame Einleitung einer Sinfonie, sondern hören Sie dieses Bild. Wovon er träumt, das verrät die schöne, weiche, weitgeschwungene Melodie, die nach langen 5 Minuten den schnellen Abschnitt einleitet. Es ist das Traumbild der Geliebten. Rêverie, Passion, Träume und Leidenschaften. Darum geht es. Stünde das nicht im Programmheft, dann hätte man eine lange und sehr vage skizzierte Einleitung und einen sehr zerklüfteten Allegro-Satz, der aber durchaus auch ohne Programmheft bestehen kann. Der Satz ist monothematisch, das heißt, er hat nur ein Thema und dieses Thema ist die fixe Idee der Angebeteten, aber das steht dann schon wieder im Programmheft. Der knapp viertelstündige erste Satz der Fantastischen Sinfonie von Hector Berlioz, Valery Gergiev dirigiert die Wiener Philharmoniker. Thank you. Notenschlüssel in HR2. Sie hörten den ersten Satz der fantastischen Sinfonie von Hector Berlioz. Valery Gergiev dirigierte die Wiener Philharmoniker. Hoffentlich greifen Sie mir nicht an, dass ich jetzt erst zum Programmheft greife und vorlese, was da steht zum ersten Satz. Überschrift: Episode aus dem Leben eines Künstlers. Fantastische Sinfonie und lyrisches Monodrama. Das lyrische Monodrama ist der angehängte Lelio. Avertissement zur Beachtung. Nachstehendes Programm muss unter die Zuhörer verteilt werden, so oft man die Fantastische Sinfonie dramatisch aufführt und demnach das Monodrama darauf folgt, welches die Episode aus dem Leben eines Künstlers ergänzt und schließt. In diesem Fall bleibt das Orchester unsichtbar und wird auf der Bühne eines Theaters hinter dem herabgelassenen Vorhang aufgestellt. Wird die Sinfonie einzeln im Konzertsaal vorgetragen, so ist diese Anordnung überflüssig. Streng genommen kann sogar das Austeilen des Programmes unterbleiben. Man hat dann bloß die Titel der 5 Nummern beizubehalten. Der Verfasser schmeichelt sich mit der Hoffnung, dass die Sinfonie an und für sich und abgesehen von aller dramatischen Absicht ein musikalisches Interesse bieten kann. Nächster Absatz: Programm der Sinfonie. Ein junger Mann von krankhafter Empfindsamkeit und glühender Fantasie hat sich in einem Anfall verliebter Verzweiflung mit Opium vergiftet. Zu schwach, den Tod herbeizuführen, versenkt ihn die narkotische Dosis in einen langen Schlaf, den die seltsamsten Visionen begleiten. In diesem Zustande geben sich seine Empfindungen, seine Gefühle und Erinnerungen durch musikalische Gedanken und Bilder seinem kranken Gehirne kund. Die Geliebte selbst wird für ihn zur Melodie, gleichsam zu einer fixen Idee, die er überall wiederfindet und überall hört. Absatz. Erster Teil. Rêverie, Passion. Träume, Leidenschaften. Diesen Satz konnten Sie ja gerade hören. Berlioz schreibt dazu: Zuerst gedenkt er des beängstigenden Seelenzustandes, der dunklen Sehnsucht, der Schwermut und des freudigen Aufwallens ohne bewussten Grund. Es sind Gefühle, die er empfand, bevor ihm die Geliebte erschienen war. Sodann erinnert er sich der heißen Liebe, die sie plötzlich in ihm entzündet, seiner fast wahnsinnigen Herzensangst, seiner eifersüchtigen Wut, seiner wiedererwachenden Liebe, seiner religiösen Tröstungen. So viel zum ersten Satz. Ich glaube ja nicht, dass Sie beim Hören diese Gebrauchsanweisung nötig hatten. Das Programm, das gedruckte Programm, ist für den Hörer kein Treppengeländer, an dem er sich festhalten kann. Es ist kein Text, den die Musik Punkt für Punkt abhandelt und bei dem der Hörer mit dem Zeigefinger entlangfährt und sich sagt, jetzt sind wir da und da. Ist das also wirklich Programmmusik? Es heißt immer, Berlioz sei einer der Väter der Programmmusik, aber erstens gab es vertonte Programme schon im Barock und zweitens liegt der Fall hier völlig anders. Berlioz schrieb keine Programmmusik, sondern Programmheftmusik. Das ist ein Unterschied. Genauso wie er, ich übertreibe jetzt, kein Komponist war, sondern ein Journalist, der komponierte. Die Fantastische Sinfonie ist, ich sage es nochmal so deutlich, die Programmheftsinfonie eines komponierenden Journalisten. Ich weiß, das ist schwer übertrieben, aber ich will Ihnen die Tendenz der Sache deutlich machen. Es ist nicht nur die Tendenz dieses Werkes, sondern alles, was Berlioz unternahm, waren fantastische Sinfonien aus journalistischer Perspektive. Und immer ging es um das Gleiche. Immer war es das gleiche Thema. Der Künstler als der unverstandene, leidende Außenseiter, als das dämonische, einsame Genie. Ob die Figur jetzt ohne Namen ist, wie in der Fantastischen Sinfonie, oder ob sie Faust heißt, oder Benvenuto Cellini, oder Harold, oder Aeneas, es ist immer der Gleiche und immer das Gleiche. Und ohne Mühe darf man unter allen Maskierungen ihn selbst identifizieren, Hector Berlioz höchst selbst. Dieser romantische Künstlertyp war ich-bezogen und obendrein wehleidig bis dort hinaus. Und nicht jeder war von diesem Typus begeistert. Mendelssohn schrieb nach einer Begegnung mit Berlioz deutlich wie selten: »Ich kann dieses Genie in Großbuchstaben, diese den Damen präsentierte Verzweiflung, ein für allemal nicht ausstehen.« Das war sehr ungnädig, lieber Mendelssohn, und ich zitiere die Briefstelle ungern, denn ich gehöre zu denen, die auf den Kauz nichts kommen lassen. Vielleicht, weil ich auch ein Journalist bin, so verzeihe ich ihm auch, dass Berlioz es in seinen Briefen und Memoiren mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt, besonders dann, wenn er auf eine Pointe hinaus will. Abgesehen von dieser Journalistenunart war er aber ein glänzender Journalist. Neben Robert Schumann die größte musikalisch-journalistische Doppelbegabung seiner Zeit, heute noch lesenswert. Ich bin jetzt nicht abgeschweift, sondern mit dem zuletzt Gesagten ist schon der zweite Satz der Fantastischen Sinfonie angesteuert. Denn dieser Satz bewegt sich mit Eleganz und nebenbei bemerkt auch mit vier Harfen im Walzertakt auf dem Parkett eines Ballsaales. Stellen Sie sich Berlioz, den dämonischen genialen Außenseiter, bitte nicht als eine äußerlich verwahrloste Randexistenz vor. Nein, Berlioz war immer auch ein Salonlöwe und ein witziger Unterhaltungskünstler. Wenn er jetzt also seine geliebte Melodie zum Walzer bittet, dann braucht das in seinem Programmhefttext nur einen einzigen Satz. Auf einem Balle, inmitten des Getümmels eines glänzenden Festes, findet er die Geliebte wieder. Und ich füge noch hinzu, dass Berlioz die Anfangstakte dieses Walzers auf seine Visitenkarte drucken ließ.
Thank you.
Die Wiener Philharmoniker spielten unter Valery Gergiev den zweiten Satz aus der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Berlioz kam von außen, will sagen, er kam aus keiner Musikerfamilie und aus keinem musikalischen Haushalt, wo Musik selbstverständlich dazugehört. Nein, der Vater war Arzt in der Provinz, in einem Nest in der Nähe von Lyon. Und der im Jahre 1803 geborene Sohn sollte ebenfalls Arzt werden. Er kam nach Paris als Medizinstudent mit minimaler musikalischer Vorbildung. Ich sagte schon, er konnte nicht Klavier spielen, nur ein bisschen Flöte und Gitarre, aber auch nur für den Hausgebrauch. In Paris aber packte den jungen Mann der Musikbazillus. Mit einer Verbissenheit, wie sie nur von Amateuren bekannt ist, die aufs Ganze gehen, stürzte er sich auf die Materie und als der Feuerkopf, der er war, begann er sofort zu komponieren und sofort für großes Orchester, darunter tat er's nicht, und lief mit seinen ersten Noten zu einem der angesehensten Komponisten von Paris, man stelle sich das vor. Es war François Le Sueur, den kennt man heute nicht mehr, er war ein professoraler Typ und ein Wohlwollender obendrein. Denn eigentlich hätte er nach einem kurzen, erschrockenen Blick auf dieses Anfängergesudel sagen müssen, Junge, bleib gesund und trink deine Milch. Aber er sagte etwas anderes und darin, meine Damen und Herren, ist François Le Sueur ein Vorbild für alle Erwachsenen, die mit enthusiastischer Jugend konfrontiert werden. Er sagte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Korrigieren. Aber ich sehe, Sie haben etwas ganz Wertvolles. Sie haben Fantasie. Ich akzeptiere sie als Schüler. François Le Sueur ist, wie gesagt, heute so gut wie unbekannt. Seine beste Zeit hatte er damals auch schon hinter sich, denn seine Spezialität war jetzt nicht mehr gefragt. Das waren die großen Festmusiken, Paraden und Umzüge der französischen Revolutionszeit mit Massenorchestern und Massenchören und großen Manifestationen an die Vernunft und an den Edelmut der Menschheit. Das war jetzt Vergangenheit. Aber offenkundig färbt dann doch einiges davon ab auf den neuen Schüler. Es spricht vieles dafür, dass Berlioz seine Massenveranstaltungen auch bei seinem Lehrer abgeschaut hatte oder zumindest von der Erfahrung profitierte, solche Musik in Partitur einzurichten und irgendwie zu dirigieren. Später wurde Berlioz selbst ein großer Lehrer, wenn auch ohne Lehramt. Aber er schrieb ein Lehrbuch, das bis auf den heutigen Tag ein Standardwerk ist, das Lehrbuch der Instrumentation. Das ist vergleichbar mit Brehms Tierleben. Ein Standardwerk seiner Zeit, das alle Instrumente genauestens beschreibt, vor allem aber auch, wie man sie einsetzt, wie und in welcher Kombination sie am wirkungsvollsten klingen. Die Instrumentationslehre von Hector Berlioz ist sozusagen das theoretische Gegenstück oder das didaktische Gegenstück zu seinen Kompositionen. Es erfuhr später eine Überarbeitung und Ergänzung durch Richard Strauss, und in dieser Form ist es bis auf den heutigen Tag ein Standardwerk. Die Instrumentationslehre von Berlioz und Strauss wäre eine eigene Sendung wert. Die Absicht des Buches ist klar. Orchestermusik war jetzt endlich keine Klaviermusik mehr, die bunt angemalt war. Schon früher waren Meister wie Haydn, Mozart und Beethoven weit darüber hinausgegangen. Aber jetzt war das ein systematisierter Lehrstoff. Jetzt hatte sich die Orchestermusik endgültig vom Klavier emanzipiert. Ich will Sie jetzt dazu einladen, den dritten Satz der Fantastischen Sinfonie aus dieser Perspektive zu hören. Denn alles Übrige hören Sie sowieso. Dass es ein langsamer Satz ist, dass er die Natur anbetet, sich im Freien ergeht, in einer schönen Landschaft, dass der Kuhhirt auf seinem Englisch Horn bläst, ein sehr extravaganter Kuhhirt, muss man sagen, dass von ferne ein Gewitter krummelt, während die Abendsonne sinkt. Es ist etwas Ähnliches wie in der Pastoralsinfonie von Beethoven, und von da, von diesem heiß bewunderten Werk, dürfte auch die Idee gekommen sein. Nur der Vollständigkeit halber lese ich Ihnen noch den Text aus dem Programmzettel vor. Dritter Teil: Auf dem Lande. An einem Sommerabende auf dem Lande hört er, gemeint ist der junge Künstler, zwei Schäfer, die abwechselnd den Kuhreigen blasen. Dieses Schäferduett, der Schauplatz, das leise Flüstern der sanft im Wind bewegten Bäume, einige Gründe zur Hoffnung, die ihm erst kürzlich bekannt geworden sind, alles vereinigt sich, um seinem Herzen eine ungewöhnliche Ruhe wiederzugeben, seinen Vorstellungen ein lachenderes Kolorit zu verleihen. Da erscheint sie aufs Neue. Sein Herz stockt, schmerzliche Ahnungen steigen in ihm auf. Wenn sie ihn hinterginge, drei Pünktchen. Der eine Schäfer nimmt die naive Melodie wieder auf, der andere antwortet nicht mehr, drei Pünktchen. Sonnenuntergang, fernes Rollen des Donners, Einsamkeit, Stille. Dritter Satz der Fantastischen Sinfonie von Hector Berlioz.
Thank you. Thank you.
Die Wiener Philharmoniker spielten unter Valeri Gergiev den dritten Satz auf dem Lande aus der fantastischen Sinfonie von Hector Berlioz. Ein Blick in die Noten zeigt, wie das Donnerkrollen eben am Ende des Satzes zustande kam. Gebraucht wurden vier Pauken und vor allem vier Pauker. Und es ist genau eingezeichnet, wie jeder von ihnen und in gestaffelter Reihenfolge ein eigenes Crescendo und Decrescendo machen soll. Vielleicht interessiert sie überhaupt die Orchesterbesetzung. Sie ist im Großen und Ganzen eine normale. Zwei Flöten, die zweite auch Piccolo, zwei Oboen, die zweite auch Englischhorn, zwei Klarinetten, die zweite auch S-Klarinette, dieses schrille Ding hören Sie im Finale, dann vier Fagotte, das ist ungewöhnlich, vier statt der üblichen zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, zwei Cornette oder Cornet à Piston genannt, das sind grob gesagt Flügelhörner aus dem französischen Militär, drei Posaunen, zwei Ophikleiden, das sind Vorläufer der Basstuba, vier Pauken mit Spezialeinsätzen, Becken, große Trommel, kleine Trommel, zwei Glocken, dann wieder etwas Besonderes, vier Harfen, mindestens vier Harfen, schreibt Berlioz, und dann noch die Streicher, mindestens in Zwölferbesetzung, besser noch in Sechzehner. Die Zahl meint immer die Anzahl der ersten Geigen, die anderen Streicher stimmen dann in proportionaler Stärke. Im Großen und Ganzen also ein normales, reich besetztes Sinfonieorchester mit Besonderheiten wie den vier Fagotten, den vier Paukenspielern, den mindestens vier Harfen und den Cornet à Piston. Das Neuartige, der neue Klangreichtum, kommt aber nicht von den Instrumenten und ihrer Zahl, sondern von der Art, wie sie eingesetzt werden. Ich bräuchte jetzt lange, um auf die raffinierten Stimmteilungen in den Streichern einzugehen, die ganz neue Effekte hervorbringen. Fürs Orchester liegt die Schwierigkeit auch darin, dass die einzelnen Gruppen oft mit unterschiedlicher Lautstärke spielen. Und so muss ein Dirigent immer wieder sagen, spiele Piano, obwohl die Nachbargruppe Forte spielt. Orchestermusiker neigen ja dazu, sich einander anzugleichen, damit der Klang rund wird. Genau das aber ist oft nicht beabsichtigt. Das sind lauter Kleinigkeiten, aber die Summe dieser Kleinigkeiten macht die neue und für damals moderne Orchestermusik aus. Im vierten Satz haben Sie jetzt beispielsweise am Anfang drei Pauker in Aktion, die ganz genau eingezeichnete Akzente ausführen müssen. Dazu vierfach geteilte Kontrabässe, gezupft und gestopfte Hörner. Man kann sagen, kein Instrument spielt normal. Jetzt lese ich noch die Gebrauchsanweisung vor. Sie lautet, vierter Teil, der Gang zum Richtplatz. Ihm träumt, er habe seine Geliebte ermordet, er sei zum Tode verdammt und werde zum Richtplatz geführt. Ein bald düsterer und wilder, bald brillanter und feierlicher Marsch begleitet den Zug. Den lärmendsten Ausbrüchen folgen dumpfe, abgemessene Schritte. Zuletzt erscheint aufs Neue die Melodie, die fixe Idee, gleichsam ein letzter Liebesgedanke, den der Todesstreich unterbricht. Thank you. Nach dem vierten Satz, dem Gang zum Richtplatz, wird im Finale, im fünften Satz, die schwarze Romantik noch schwärzer. Ich lese vor aus dem Begleittext von Berlioz. Fünfter Teil, Walpurgisnachttraum. Er, die Rede ist immer noch von dem Ich der Sinfonie, dem verzweifelten jungen Künstler, er glaubt, einem Hexensabbat beizuwohnen. Inmitten grausiger Gespenster, unter Zauberern und Ungeheuern, die sich alle zu seinem Begräbnis eingefunden haben. Seltsame Töne, Ächzen, gellendes Lachen, ferne Schreie. Die geliebte Melodie taucht wieder auf, aber sie hat nicht mehr ihren edlen und schüchternen Charakter, sie ist zu einem ordinären Tanz verkommen. Berlioz hätte auch schreiben können, die Klarinette ist zur S-Klarinette verkommen. Freudiges Gebrüll verkündet ihre Ankunft. Sie mischt sich unter die Orgie, dann Sterbegeläute, liturgisches Dies Irae, Parodie des Dies Irae, Hexentanz, zum Schluss das Rondo und das Dies Irae gleichzeitig. Soweit dieser Text. Robert Schumann las ihn kopfschüttelnd und schrieb dazu: Die heutige Zeit hat sich eine Schreckensmaske aufgesetzt. Bleibt zu hoffen, dass ein gütiges, zukünftiges Geschick sie wieder abbindet. Und noch schöner notierte er, ihm sei beim Studium dieser Partitur zumute gewesen, als habe er den Kopf eines schönen Mörders seziert.
Thank you.
Das war die fantastische Sinfonie von Hector Berlioz in einer Aufnahme der Wiener Philharmoniker unter Valeri Gergiev. Wieso wurde Berlioz der Ehrenbürger in der deutschen Musikgeschichte genannt? Der Beiname stammt von dem Dirigenten Hans von Bülow. In der Tat wurde Berlioz zu Lebzeiten nirgendwo so stark beachtet wie in Deutschland, viel stärker als in Frankreich. Das mag auch daran gelegen haben, dass Franz Liszt in Weimar viel Berlioz spielte, dass Berlioz mehrere Konzertreisen kreuz und quer durch Deutschland unternahm und seine Werke dirigierte, allen voran die Fantastische Sinfonie. Trotzdem ist es seltsam und man kann nachträglich nur die Tatsache konstatieren. Berlioz starb 1867 und musste es nicht mehr erleben, wie sich die deutsch-französische Nachbarschaft vergiftete. Er selbst wurde nie müde, das deutsche Musikleben zu preisen mit den vielen kleinen kulturstiftenden Residenzen. Als er den Plan einer idealen Musikstadt entwarf, was entwarf dieser begnadete Spinner eigentlich nicht, da lag diese Idealstadt in Deutschland, am Fuße des Harzgebirges, und sie sollte Euphonia heißen. Die Idealstadt war abgeteilt in Violinstraßen, Cellostraßen, Flötenstraßen, Sopran-, Alttenor- und Bassstraßen. Die Aufgabe der Euphonia bestand darin, große Musikfeste einzustudieren und aufzuführen. Musikfeste, die der deutsche Imperator anordnete und finanzierte. Das Wort Empereur kann man natürlich auch mit Kaiser übersetzen. Zweifellos dachte Berlioz an eine deutsche Entsprechung zu Napoleon III., den er bewunderte. Das Leben in Euphonia war eigentlich ohne Freude, mit einer Ausnahme. Es sollten ab und zu Konzerte mit schlechter Musik stattfinden, damit die Euphonia etwas zu lachen hätten. Und dafür hatte Berlioz auch gleich viele Beispiele zur Hand. Ob die Visionen dieses musikalischen Jules Verne später eintrafen oder nicht, das mögen Sie selbst ergründen. Und als richtiges Schlusswort will ich noch den Ausklang des Lelio zitieren. Da ist sie noch einmal, die geliebte Melodie, die nicht aus dem Sinn will. Noch einmal und schon wieder und für immer.
Adieu, mes amis. Je suis souffrant. Laissez-moi seul. Encore.
Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.